Ein Kind, das nicht schlafen kann, wandelnde Untote, ratlose Eltern, Figuren aus Trickfilmen, die plötzlich leben, ein König von Hawaii, Albträume, mystische Wesen, hilfreiche Priester, Palmen am Strand, die Folgen der sozialen Medien, Trommeln im Regenwald. Keiner weiß weiter, niemand hat einen Rat. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, einem Video, meinem Buch oder dem Café nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um dir zu zeigen, wie wunderbar, facettenreich diese Welt und dieses Leben ist. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 mit dem Titel Der Zombie. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Ein Fall für Schamanski. Ab heute sind wir zweistellig. Diesmal geht es um einen Zombie. Und Zombie ist ein Begriff, der ja in unserer realen, wirklichen Welt, die uns umgibt, nicht vorkommt. Es ist ein Begriff, der eher so aus der Filmwelt kommt oder aus den Büchern und dort steht für, ein Wesen, was aber eine leere Hülle ist, also was äußerlich wirkt wie ein Mensch, innerlich aber energetisch völlig leer ist. Und die werden in Filmen meistens dargestellt als Wesen, die sehr blass sind, also äußerlich auch schon sichtlich ist, dass sie innerlich leer sind oder auch als Untote oder die von anderen Sternen oder weiß der Kuckuck woher kommen. Ich habe den Titel gewählt. Es geht nicht wirklich um einen Zombie. Letztendlich geht es schon um einen Zombie, also um eine Wesenheit, die nicht mit Energien gefüllt ist, nicht ein wirklicher Mensch ist und dementsprechend natürlich auch schrecklich oder schreckhaft wirken kann. Doch zunächst mal, worum geht es wirklich? Diesmal geht es tatsächlich auch um einen Fall, der sich erst vor einigen Wochen zugetragen hat. Gute Freunde hatten mich angesprochen, weil eines ihrer Kinder, Benny, schon seit einigen Tagen auffallend schlecht schläft. Das ist jetzt kein besonderes Thema. Benny ist 11 Jahre alt und da kommt das schon mal vor, bei Kindern, egal in welchem Alter, dass sie unruhig schlafen. Das wird dann immer als schlecht schlafen direkt dargestellt. Und für mich auch nichts Neues, auch in der Zeit, als ich noch als Feng Shui-Berater tätig war, war das oft ein Thema, das Eltern mich ansprachen, weil die Kinder doch unruhig schliefen und gerade wenn ein Umzug stattgefunden hatte oder innerhalb der Wohnung ein Umzug des Kinderbetts stattgefunden hatte, dann lag nahe, mal zu prüfen, ob das Bett denn wirklich günstig steht, in eine günstige Richtung und auch so steht, dass das Kind oder auch Erwachsene, die darin schlafen, sich nachts so wohlfühlen, so sicher in ihre Höhle fühlen, dass sie tief eintauchen können. Das fühlte sich jetzt für mich in diesem Fall nicht so an. Es läuft allerdings letztendlich aufs Gleiche hinaus. Unser Schlaf verläuft in Kurven. Wir haben einen Körpertiefschlaf. Da sind wir sehr tief unten in unserem Schlaf. Das ist auch wichtig, weil in dieser Phase, die meist über eine Stunde geht, in dieser Phase findet die Regeneration des Körpers, also Zellerneuerung statt. Das hat was zu tun oder ist wichtig, wenn wir tagsüber uns sehr stark gefordert haben. Sportbereich fällt mir ein. Und natürlich besonders wichtig bei Kindern. Deswegen, ist jetzt kein Witz, schlafen die kleinen Kinder also bis zum im ersten Lebensjahr und im zweiten Lebensjahr fast nur. Weil da geht es tatsächlich primär darum, dass Zellen angelegt werden, dass also der Körper, die Physis, erstmal extrem schnell wächst. Und dieses Wachstum kann nur stattfinden in der Körpertiefschlafphase. Deswegen ist da viel Schlaf angesagt. Im späteren Verlauf, wenn wir älter werden, dann stellt sich der normale Schlafrhythmus ein. Das heißt, es gibt immer eine lange Körpertiefschlafphase. Dann tauchen wir auf, gehen in die REM-Phase, in die Traumphase. Dort geht es um die mentale Verarbeitung. Dort ist die Idee, dass die Eindrücke des Vortages, die erstmal in so einer Art Arbeitsspeicher abgespeichert sind, dass die bearbeitet werden. Das heißt, da wird das aus dem Arbeitsspeicher rausgeschmissen, gelöscht, was nicht mehr gebraucht wird, was nicht verwertbar ist. Und das, was verwertbar ist als Erfahrung oder als Ergänzung zu Erfahrungen, das wird dann dort in den Langzeitspeicher transportiert, sodass drei Effekte eigentlich stattfinden. Es ist das abgelagert, eingelagert, was vielleicht nochmal brauchbar ist. Es ist das rausgeschmissen, was wir nicht brauchen. Da ist auch gut, dass das weg ist. Und der dritte Effekt ist der wichtigste. Der Arbeitsspeicher ist wieder leer und frei für den nächsten Tag. Es kann also wieder neues Leben und neues Erleben stattfinden. Und deswegen ist diese REM-Phase, diese Traumphase so wichtig, damit der Arbeitsspeicher für den nächsten Tag wieder frisch ist. Gerade bei Kindern ist das ganz wichtig, weil bei denen geht es ja primär darum, von außen Eindrücke zu bekommen, die zu durchleben, zu erleben. Das wird alles im Arbeitsspeicher abgespeichert und dann eben möglichst viel auch downloaden in den Langzeitspeicher. Das ist eben diese Lern- und Lebensphase der ersten rund 15 Jahre plus minus. Wenn jetzt also da etwas auf dem Arbeitsspeicher ist, was nachts nicht sauber verarbeitet werden kann, also entweder Download oder rausschmeißen, dann bleibt das drauf und geht sozusagen nochmal in die nächste Verarbeitungsphase in der nächsten Nacht. Das macht vom Ablauf her, vom Programm her Sinn, weil es könnte ja etwas sein, ein wichtiger Lerninhalt, der noch nicht so klar zugeordnet werden kann, in welches Regal, in welche Regalbox gehört er. Deswegen bleibt es drauf und wird die nächste Nacht nochmal probiert. Das Programm kann nicht wirklich an der Stelle sagen, naja, es ist wahrscheinlich doch Mist, der runter muss, sondern es probiert einfach immer wieder diesen Download. Und wenn das nicht so sauber zuordnenbar ist, dann findet eben ein Aufschrecken statt, was eben diese Verarbeitung unterbricht. Und das ist dann schlimmstenfalls, wird das dann eben als sein Albtraum erlebt. Oder es ist ein einmaliges Aufwachen, Aufschrecken und damit war es das auch. Wobei, das ist ja jetzt nur ein Teil der Ideen, die dahinter stehen könnten, wenn ein Kind unruhig schläft. Es können auch andere Gründe geben. In der Regel gibt sich das wieder. In diesem Fall bei Benny hatte sich das nicht gegeben. Die Eltern hatten auch mit ihm gesprochen und er selbst hatte auch gesagt, naja, er hat da immer so einen Traum, der ihn wohl auch tagsüber begleitete. Und die Eltern sind da mit ihm auch eingestiegen und haben auch herausbekommen, wo wahrscheinlich die Ursache lag, also was war da letztendlich passiert, dass es dazu kam. Aber die Gespräche, oder ich muss anders sagen, normalerweise oder in vielen Fällen reicht es dann auch, mit den Kindern zu sprechen, also dass sie überhaupt diese Vertrauensbasis zu den Eltern haben, das aussprechen zu dürfen, weil sie sich oft ja auch nicht trauen. Das ist schon der erste Teil der Heilung und hilft dann auch dem Verarbeitungsmechanismus im Gehirn nachts, das zuzuordnen, wenn da Wohlwollen im Umfeld ist, wenn da Verständnis im Umfeld ist und wenn es vielleicht auch die eine oder andere Erklärung gibt und dann ergibt sich das. Aber bei Benny war es nicht so, dass drüber reden half nicht. Im Gegenteil, es wurde noch präsenter, noch bewusster. Da Benny mich auch kennt, kam tatsächlich dann die Idee, da mal Schamanski oder Onkel Schamanski anzusprechen. Und so kam es dann also zu einer Begegnung zwischen Benny und mir. Und wenn Kinder so ein Thema haben und da grundsätzlich offen für sind, dann ist meine Erfahrung, kann ich auch relativ schnell dann zum Punkt kommen. Und das ging dann in ein paar Minuten, dass Benny mir eben erzählte, er hatte, bevor das losging, einen Zeichentrickfilm gesehen bei einem Freund. Er kannte diese Serie auch auf einem Handy, einen YouTube-Film. Und inhaltlich ging es eben darum, dass da eben so ein Zeichentricktyp unterwegs war. Ich muss sagen, der sah auch schon recht ungewöhnlich aus mit so großen leeren Augen. Deswegen fiel mir sofort der Begriff Zombie ein. Und der war also da unterwegs und der war gestorben und nochmal wiedergeboren und dann nochmal gestorben. Und hatte also hier Schabernack angestellt und da Schabernack angestellt. Also eine wilde Geschichte, die er mir erzählte. Ob die jetzt tatsächlich in diesem Film so vorkam, weiß ich nicht, aber eines wurde sofort deutlich. Es wurden Inhalte dargestellt, die in Bennys normalem Leben, in seiner Familie, in seinem Freundeskreis so nicht vorkamen. Es war halt ein Zeichentrickfilm. Doch die Bilder. Ich habe also nur mir ein Bild zeigen lassen, dass ich mal einen Begriff oder mal eine Vorstellung hatte, wie denn dieses Gesicht aussah. Diese Bilder in Verbindung mit diesen bizarren Geschichten hatten sich eben in Benny abgelagert und konnten offensichtlich nicht wieder abgespeichert werden. Ich meine, wohin auch? Wo sind also die Rahmenbedingungen, wo solche Bilder und Geschichten hingespeichert werden können, wenn sowohl die Bilder ungewöhnlich oder neu sind im Erleben des Kindes, als auch die damit verbundenen Geschichten? Das konnte also weder abgespeichert werden, noch konnte es losgelassen werden. Eines war allerdings inzwischen Benny klar, dass er sich diese Serie nicht weiter angucken würde. Und das war schon mal ein wichtiger Schritt. Das heißt, er hatte schon die Idee aus seiner Erfahrung heraus, dass das wohl großer Mist war, sich das anzugucken. Jetzt galt es also, irgendein Setting zu finden, wie wir jetzt in seinem System erreichen konnten, dass die Bilder da in Anführungsstrichen verschwinden und gleichzeitig ihm natürlich schon auch Informationen geben oder Handlungsideen geben, wie er denn zukünftig weitergeht mit solchen Ideen. Also haben wir uns dann zurückgezogen und ich bin dann gar nicht so stark auf die eigentliche Geschichte eingegangen, sondern ich habe Benny einfach mal erzählt, wie denn so unser Gehirn funktioniert. Das Interessante ist, ich gehe dann mit Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe um. Also ich halte da keinen wissenschaftlichen Vortrag. Ich verdrehe es aber auch nicht, sondern ich erkläre klar, wie unser Gehirn funktioniert, nämlich, dass wir in erster Linie Bilder abspeichern. Und wenn wir uns Geschichten merken, dann merken wir uns vor allen Dingen die Bilder. Und wenn er jetzt eine Geschichte abgespeichert hat mit Bildern, die ihn erschrecken, dann ist das deshalb so geschehen, weil eben wir normalerweise unsere Bilder uns ganz gerne in unserem Gehirn selbst bauen und nicht von außen vorgegeben bekommen. Das heißt, wenn wir also eine Geschichte hören, die spannend ist, die bizarr ist, die erschreckend ist, dann ist das vielleicht beim Zuhören erschreckend, aber in der Erinnerung erschreckend sind die Bilder, die wir abspeichern. Und da ist eben, wenn dann passiert, dass auch das Bild, was von außen geliefert wird, in diesem Fall über den Zeichentrickfilm, schrecklich ist, dann ist das sozusagen eine doppelte Ladung. Also war meine Idee, dass ich Benny erstmal mitnehme auf eine Reise in die Vergangenheit und ihm mal erleben lasse, wie es denn war, wie denn Geschichten erzählt wurden, als es noch kein YouTube gab und als es noch keine elektronischen Geräte gab. Also haben wir uns gemütlich hingesetzt und ich habe ihn gefragt, ob das für ihn okay ist. Und er sagte, ja, dann erzähle ich dir jetzt mal eine Geschichte. Und ich habe ihm die Geschichte erzählt von Kamehameha, einem König von Hawaii. Und habe ihn dann mitgenommen auf die Reise und gesagt, wir sind also jetzt auf Hawaii vor vielen, vielen hundert Jahren und Hawaii ist eine Insel mitten im Meer. Und dann habe ich ihn gefragt, was siehst du jetzt? Welches Bild hast du jetzt? Und dann beschrieb er mir, ja, er sieht da jetzt Palmen und er sieht den Strand und das Meer. Und dann habe ich ihm noch ein paar Worte gegeben und habe mir von ihm immer wieder bestätigen lassen, was er denn jetzt sieht. Das heißt, ich habe ihn angeleitet, seine eigenen Bilder zu sehen. Und er ist sehr gut im inneren Bildern. Er braucht also gar nicht so viel Anleitung, wie ein Erwachsener möglicherweise braucht. Ich habe also nur wenige Begriffe ihm genannt, um immer wieder bestätigen lassen, wie seine Bilder sind. Und natürlich habe ich nicht die Bilder verglichen mit denen, die ich vom realen Hawaii kenne. Ich kenne diesen Platz, wo sich die Geschichte zugetragen hat. Und dann habe ich ihm erzählt, dass da an diesem Strand die Familie lebt und die Familie der Könige jetzt ein neues Baby erwarten. Und dieses Baby wird auch geboren. Und als das Baby dann endlich das Licht der Welt erblickt, atmet es nicht. Und habe mir dann auch von ihm wieder beschreiben lassen, wie denn so seine Bilder sind. Und obwohl die Geschichte bis dahin ja auch schrecklich ist, weil ein Kind wird geboren und atmet nicht, ging das aus den Bildern jetzt erstmal gar nicht so hervor. Er war immer noch am Strand und dann standen auch die anderen drumherum und da gab es den Geburtsstein, der sah bei ihm natürlich ganz anders aus als der, den ich kenne. Und dann wurde Kamehameha eben geboren, atmete nicht und die Kahunas wurden gerufen, die Priester. Die sahen dann in seinen Bildern ganz witzig aus und die kamen, die haben dann gebetet und haben die Götter angerufen und haben bewirken können, dass dieses Baby begann zu atmen, dass dieses Baby also lebte. Und dann geht die Geschichte tatsächlich so weiter in der Tradition, in der traditionellen Erzählweise, dass eben dieser König, der tatsächlich erstmal eine sogenannte Totgeburt war, zum Leben erweckt wurde. Und genau dieser König, der so schwach auf die Welt kam, wurde dann der mächtigste König, den Hawaii jemals gesehen hat. Und die Geschichte habe ich dann etwas länger noch erzählt und ihn immer wieder abgefragt, wie die Bilder denn so sind. Und danach habe ich dann die Geschichte beendet und ihn gefragt, wie es denn so war. Und er war ganz begeistert von der Geschichte und ich habe seine Begeisterung auch dahin führen können, dass er auch von seinen eigenen inneren Bildern begeistert war und angetan war. Und dann haben wir noch eine zweite Session eingebaut. Ich habe ihn dann angeleitet, dass dieser Kamehameha, den er jetzt in seinen Bildern auf Hawaii geschaffen hatte, dass dieser ihm jetzt hilft, diese alte Geschichte, die bei ihm also die Albträume hervorgerufen hatte, dass der mit ihm in diese Geschichte einsteigt. Und dann sind wir da sehr detailliert vorgegangen und dann diesen Zombie an die Hand nimmt und dann in die Wüste sozusagen schickt. Also ihn rausholt und dorthin begleitet, wo er hergekommen ist und dass er damit aus dem Universum von Benny verschwindet. Und auch dieser zweite Teil war sehr erfolgreich und an der Mimik von Benny schon zu sehen, dass es erfolgreich war. Und für mich ist immer das Beste, wenn dann so eine Session abgeschlossen ist und dann so ein Kind oder Jugendlicher zum normalen Alltag übergeht. Also nicht wie Erwachsene dann noch da manchmal sitzen und völlig begeistert ist. Also das war so, für ihn war das völlig normal. Ah ja, jetzt haben wir das gemacht oder so. Und er ist dann auch wirklich von dannen gezogen. Und ich habe natürlich ein paar Tage später nochmal nachgefragt. Es war tatsächlich so, dass es sich damit erledigt hatte. Und für mich ist da nochmal ganz, ganz viel drin. Nämlich dieser Zwiespalt, in dem wir heute oft stehen, in der Begleitung gerade von Kindern und Jugendlichen, aber auch von uns selbst. Unser Gehirn möchte eben tatsächlich gerne Bilder aus sich heraus erzeugen. Doch damit ich innerlich eine Vielfalt an Bildern habe, brauche ich natürlich auch möglichst viel Anregung von außen. Und da fehlt in der heutigen Zeit teilweise so ein bisschen die Brücke. Wir kommen ja traditionell eben über unsere lange, lange, lange Entwicklung daher, dass wir die Bilder, die wir im Außen sehen, aus der Welt sind, in der wir auch leben. Durch die elektronischen Medien, durch Zeichentrickfilme, durch Filme überhaupt, bekommen wir ja in den Filmen überwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich, Bilder gezeigt aus einer Welt, in der wir eben nicht leben. Das ist ja das, was vielfach auch dahinter steckt, Sehnsüchte zu erzeugen oder auch Abwehr zu erzeugen, den Zuschauer zu fesseln und zu binden. Und mit der normalen Welt um uns herum wäre das wahrscheinlich zu langweilig. So ist die Idee. Deswegen wird grundsätzlich die Welt verzerrt und anders dargestellt, als wir sie kennen. Jetzt kann aber unser Gehirn da nicht differenzieren. Als Erwachsene können wir da vielleicht noch mit umgehen. Wir sind uns dessen aber auch gar nicht bewusst. Unser Gehirn kann nicht differenzieren zwischen einem Bild, was die Augen gemeldet haben aus meinem eigenen Wohnzimmer, einem Bild, was aus einem Film eingespeist wird oder aus einem Zeichentrickfilm. Auch die Zeichentrickfilmbilder, da sagt zwar der bewusste Verstand, naja, das ist ja Zeichentrick. Fürs Gehirn macht auch das keinen Unterschied. Entscheidend ist, welche Emotionen angekoppelt sind. Also wenn Emotionen dran gekoppelt sind, dann wird auch zusammen mit der Emotion abgespeichert. Deswegen sind solche Bilder vielleicht noch in dem Bereich sinnvoll, wo positive Emotionen verbunden sind, wo mich ein Bild erfreut und mich dadurch auch dahin zieht, in eine solche Situation zu gehen. Alles andere macht erstmal und auch zweitens mal überhaupt keinen Sinn. Und Kinder, Jugendliche, die so stark reagieren, wie es jetzt bei Benny war, eben mit diesen Albträumen der Nacht, die zeigen uns, da ist die Welt sozusagen noch in Ordnung, die Gehirnwelt. Die zeigen uns eigentlich deutlich, was wir auch lernen dürfen. Wirklich Obacht geben, was speichern wir ab und nicht darauf vertrauen, dass nachts in der REM-Phase dieser, ich nenne jetzt mal Müll, wieder rausgeschmissen wird. Wirklich achtsam und behutsam damit umgehen und natürlich auch achtsam und behutsam damit umgehen gehen, was geben wir den Kindern. Und ich habe dann auch mit meinen Freunden gesprochen, weil die sehr, aus meiner Sicht sehr fortschrittlich sind. Sie führen also ihre Kinder sehr behutsam an die sozialen Medien heran, erklären ihnen, zeigen ihnen, wie Facebook funktioniert, wie Instagram funktioniert. Also mit den Medien vertraut machen, unbedingtes Ja von meiner Seite. Vorsicht würde ich walten lassen, wenn es um Filme geht, also alles, was innere Bilder abspeichert. Denn dieses Abspeichern der Bilder hat immer Vorrang. Unser Gehirn kann sich nur relativ begrenzt Fakten, Daten, Namen merken und kann sich nahezu, wenn nicht sogar unbegrenzt, Bilder merken. Und weil das so ist, weil das System weiß, dass es da unbegrenzte Speicherplätze hat, wird tendenziell auch eher mehr gespeichert als weniger. Was bei Benny passiert war, dass sozusagen die Platte einen Sprung hatte beim Abspeichern und dadurch, dass überhaupt jetzt bewusst wurde und dadurch eine Korrektur möglich war und vor allen Dingen auch eine Idee, einen Samen zu setzen, bei Benny in Zukunft achtsamer zu sein, was abgespeichert wird. Bei uns Erwachsenen ist das sozusagen schon platt gebügelt. Da wird also, wir ziehen uns rein, was wir kriegen können, wenn wir da nicht achtsam sind. Und es wird dann einfach alles abgespeichert nach dem Motto, wir haben ja Speicherplatz genug und wer weiß, wofür es gut ist. Und das ist eben nicht gut. Ja, so viel zum Fall von Benny. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, nicht nur, wenn du Kinder hast, sondern auch für den eigenen Umgang mit der Achtsamkeit, Umgang mit Aufnahme von Bildern. Und schön, dass du dabei warst. Ich freue mich riesig und das war jetzt die 10. Folge. Ich freue mich natürlich auch auf die 11. Folge, wenn wir jetzt dauerhaft zweistellig sind. Und bleib noch dabei. Wie immer gibt es jetzt am Ende noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Klasse, dass du auch heute dabei warst und natürlich nehme ich dich jetzt wieder mit auf eine kleine Reise in Schamanskis härtesten Fall. Der entstand, als meine Tochter Martha 2015 tödlich verunglückte und ich die Idee entwickelte, es muss doch möglich sein, zu ihr Kontakt aufzunehmen auf der sogenannten anderen Seite, dort wo wir alle in unserer Unendlichkeit weilen, bevor wir inkarnieren und nachdem wir eine Inkarnation beendet haben. Diese Kontaktaufnahme gelang mir dann ja auch und bis heute stehe ich in regelmäßiger Kommunikation mit dieser Martha, die sich natürlich deutlich unterscheidet von der Erinnerung, die ich an meine Tochter Martha habe, mit der ich 20 Jahre gemeinsam auf dieser Welt verbracht habe. Die Geschichten, wie auch die ich heute erzählt habe im Fall Nummer 10, helfen mir natürlich rückwärts immer noch besser einzuordnen und zu erklären und zu verstehen, was sich da in den ersten Monaten nach Marthas Unfall letztendlich geleistet habe oder was mir gelungen ist. Der erste Schritt war, oder das erste, was mir, glaube ich, sehr gut gelungen ist, war dadurch, dass ich mich mit meiner anderen Tochter so hab reinfallen lassen in diese Trauerarbeit und wir auch ein gutes Verhältnis miteinander hatten, also sehr offen auch waren und auch gewohnt waren, gelang es mir dann doch relativ schnell zu erkennen, dass eben in meinem Gehirn, in meinem Gedächtnis sehr viele Bilder und Geschichten abgespeichert waren und sind aus dieser gemeinsamen Zeit mit Martha. Und diese Bilder und Geschichten waren weitestgehend positiv, mit positiven Emotionen behaftet, weil wir einfach zwar nicht so sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, allein schon dadurch, dass ich mich aus der Kernfamilie auch getrennt hatte und deswegen die Zeit, die ich mit den Kindern verbringen konnte, nur sehr begrenzt war. Allerdings waren die Zeiten sehr intensiv und emotional sehr positiv belegt. Deswegen hat sich dann auch daran nichts geändert. Also das, was in meinem Gedächtnis abgespeichert war, als Erinnerung an Martha und als Erinnerung an die gemeinsame Zeit, war und ist sehr positiv belegt. Das konnten wir auch in dieser Trauerarbeit erleben, dass eben meine andere Tochter Clara auch immer wieder sagte, boah, das ist irre, mal weinen wir, mal lachen wir. Ja, wenn der Schmerz, der sich jetzt auf diese Historie gelegt hatte, der Schmerz um den Verlust von Martha, wenn der teilweise mal abgelöst war oder wenn der Vorhang mal einen Moment zur Seite ging, dann kam darunter natürlich die lustige Geschichte zum Vorschein. Und das wurde mir, glaube ich, im Laufe der Zeit auch immer klarer, dass wenn ich eine negative Emotion hatte, eine Trauer, eine Wut teilweise auch, dass die etwas mit mir zu tun hatte, also mit meinem Umgang mit der einen konkreten Situation, dass Martha eben nicht mehr lebte, nicht mehr da war. Und ich glaube, diese Phase war so die wichtigste, um sicherzustellen, dass die alten Bilder in mir bleiben dürfen, dass diese Bilder auch mit positiven, freudvollen Emotionen verknüpft sind. Und das völlig losgelöst davon, es anstand, mit der Trauer, mit dem Schmerz umzugehen, um den letztendlich loszulassen. Dadurch ist es mir dann gelungen, die Vergangenheit, die positive Vergangenheit abzukoppeln von dieser negativen Emotion. Und damit konnte ich und kann ich auch bis heute diese Vergangenheit ruhen lassen. Ich bin inzwischen auch gar nicht mehr so ein großer Fan von Fotoalben gucken aus alten Zeiten, weil das dann über das Foto Emotionen hervorruft, die im Moment gar nicht so von mir gelebt werden wollen. Also ich belasse es dabei, dass die Vergangenheit in meinem Unterbewussten ruht. Und wenn Bilder heraufkommen, dann sind es heute vereinzelte Bilder oder vereinzelte Geschichten. Und die kann ich auch gerne zulassen. Ich suche aber nicht bewusst nach ihnen. Und der Kontakt, den ich heute habe zu Martha, ist völlig losgelöst von dieser Vergangenheit. Es ist ein aktueller Kontakt. Und es ist auch so, wenn ich dann, ich führe ja diese Kommunikation durch Schreiben. Es ist dann auch so, wenn während ich schreibe, kriege ich gar nicht so richtig mit, was da zwischen uns kommuniziert wird. Ich muss es also selbst durchlesen anschließend. Und wenn ich das dann aufgeschrieben habe und abgespeichert habe und teilweise veröffentliche ich das ja auch, dann kann ich mich da auch gar nicht so dran erinnern, wie ich mich an alte gelebte Geschichten erinnern kann. Warum? Weil diese Kommunikation eben nicht so sehr mit Bildern belegt ist. Und das habe ich im ersten Teil dieses Podcasts ja am Fall Benny erklärt oder versucht zu erklären, wie das Gehirn so Dinge einsortiert. Also in der heutigen Kommunikation mit Martha geht es nicht mehr, oder mit der Martha nenne ich es jetzt mal, mit der ich kommuniziere, geht es gar nicht so sehr darum, gemeinsam etwas zu erleben, sondern es geht darum, dass sie mir Erklärungen gibt, damit ich weiterkomme in meinem Wachstum, dass sie mir Hinweise gibt, Wege aufzeigt. Und emotional ist die Zeit, in der wir Kontakt haben und vor allen Dingen, in der ich mir durchlese, was wir so kommuniziert haben. Und dann geht die Emotionalität natürlich aus von dem, was wir da geschrieben haben, aber vor allen Dingen aus der Verbindung an sich, die da entsteht. Und diese emotionale Verbindung, die hat nichts zu tun mit der emotionalen Verbindung, die ich zu meiner Tochter Martha hatte, zu der Zeit, als wir gemeinsam hier gewandelt sind. Und letztendlich ist ja diese Kommunikation, die ich da führe, nichts Besonderes. Also das Besondere ist vielleicht, dass jemand wie ich mit einer Energie, mit einem Wesensanteil führt, der in diesem Leben auch eine Rolle gespielt hat. Ansonsten gibt es viele Menschen, die kommunizieren mit aufgestiegenen Meistern, mit Engeln, mit ihrem Masterclub, also letztendlich mit einem Kommunikationspartner, der in einer höheren Schwingung, so sagen wir es, und der eben in einer sogenannten anderen Welt sich befindet. Also diese Kommunikation ist nichts Besonderes. Und dass es bei mir jetzt so gelingt, hängt eben damit zusammen, dass ich da klar unterscheiden kann zwischen der historischen gelebten Martha und der, mit der ich kommuniziere. Und es hat auch etwas damit zu tun, auch das kann ich heute etwas genauer greifen, weil ein Teil meiner Arbeit inzwischen ist, andere Menschen zu unterstützen, wenn in deren Nähe, in ihrer Familie jemand verstorben ist und noch Seelenanteile hängen geblieben sind. Das heißt, im energetischen Feld dieser Menschen sind also noch Restenergien vorhanden von demjenigen, der verstorben ist. Das hat wenig mit dem Verstorbenen zu tun. Der hat einfach das Bedürfnis, sich aus seiner körperlichen Hülle zu lösen und wieder reine Energie zu werden. Wenn da etwas haften bleibt, noch hat es meistens, allermeistens mit dem zu tun, der jetzt hier noch auf dieser Welt ist. und der eben nicht so in dem Loslassprozess ideal drin war. Und es ist schwierig, da selbst etwas zu tun. Bei mir war es wohl so, dadurch, dass ich in diesen Ablöseprozess, in diesen Trauerprozess bereits am zweiten Tag im Grunde eingestiegen bin und eben auch um diese Hintergründe wusste, dass ich da etwas genauer gearbeitet habe. Es war allerdings auch mehr Zufall, als dass ich da einen Plan für hatte. Und ich habe das auch inzwischen nochmal prüfen lassen. Das ist schon eine Zeit her, dass ich auch einen Freund gebeten habe, da bei mir mal reinzuschauen, ob ich da auch noch etwas festgehalten habe aus Versehen oder aus Unachtsamkeit. Und das ist nicht der Fall. Also das sind so die Steps, die ich gegangen bin, die ich jetzt auch dann empfehlen würde, wenn jemand vorhat, in Kontakt zu treten, dann wären das so die aus meiner Sicht wichtigsten Voraussetzungen durch die Trauerarbeit ganz durchgehen, alles loslassen und sich bewusst sein, wir sprechen hier über zwei verschiedene Richtungen und wir sprechen im Grunde über einen Teil, der hier inkarniert war, der gelebt hat, der jetzt hier definitiv nicht mehr existiert. Weder grobstofflich noch feinstofflich, der ist einfach weg. Er existiert nur noch in meiner Erinnerung, in meiner emotional abgespeicherten Erinnerung. Auf der anderen Seite existiert das, was da immer war und immer sein wird. Ja, ich hoffe, auch das hat dich ein wenig weitergebracht in dem Versuch, solche Dinge zu verstehen, was natürlich aus unserem bewussten Verstand heraus nur sehr bedingt immer geht. Da sind wir sehr schnell in der Verwirrung dann. Was aber geht, ist an der Stelle ein besseres Gefühl zu den Dingen zu bekommen und den Verstand damit etwas zu beruhigen. Ja, danke, dass du dabei warst bei Schamanskis 10. Fall, der Zombie. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du in der Zwischenzeit Fragen hast, wenn du Anregungen hast, bitte, bitte, bitte gerne her damit, auf welchem Weg auch immer. Und wenn dich die Geschichte zu Martha noch mehr interessiert, ich habe darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Angekommen. Du erhältst es bei Amazon als Taschenbuch oder als E-Book. Und zurzeit spreche ich das Hörbuch auf. Das dauert auch nicht mehr lange. Dann gibt es auch das bei Amazon. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, ein Fall für Schamanski. Danke, 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 danke.